Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du dich uns zeigst, dass wir dein Wort hören, dass wir es empfangen können, so wie du es jedem von uns sagen möchtest. Mach uns weit für deine Gegenwart und für die Veränderung, die in deiner Gegenwart passiert. Amen. Ihr Lieben, wir haben eben einen Abschnitt aus dem Propheten Jeremia gehört. Und in diesem Abschnitt geht es um eine große Not für Israel. Da ist eine Dürre, die sich über das Land gelegt hat, es kommt kein Regen. Und die Menschen flehen Gott an, dass er gnädig ist. Sie merken, dass sie falsch gewesen sind, sie gestehen ein, dass sie gesündigt haben, dass sie Gottes Wege verlassen haben. Und rufen jetzt zu ihm, dass er ihnen heraushilft. Was denkt ihr, wie Gott auf dieses Gebet antwortet? Der Abschnitt endet jetzt erstmal hier bei dieser Bitte: Gott, verlass uns nicht. Was erwarten wir, wie Gott darauf reagiert? Vielleicht kennen wir solche Klagen auch aus dem Psalm. Wer heute Morgen den Psalm in den Losungen gelesen hat, der da vorgeschlagen war, da ist genau das passiert. Da bittet jemand Gott um Gnade und am Ende des Gebetes fühlt sich der Beter irgendwie leichter und da ist irgendwas passiert. Gott war gnädig, hat sich gezeigt. Gott, der Gnadenautomat. So habe ich diese Predigt mal überschrieben, etwas provokant. In einen Automaten werfe ich ja was rein. Und wenn ich die richtigen Knöpfe gedrückt habe, dann kommt das raus, was ich auch erwarte. Ich bitte Gott um Vergebung und er vergibt. Ich rufe an um Hilfe und er hilft. Ich will das auf gar keinen Fall kleinreden, weil das stimmt. Das erfahren wir, das erleben wir, davon berichtet uns die Bibel. Und doch ist der ewige und der allmächtige, der gerechte Gott, der König der Könige, ist noch mehr als das. Wenn ich nur diesen Textausschnitt höre aus Jeremia, wenn ich nur diese Worte lese, Gott, unser Ungehorsam war groß, du bist unser Trost, du bist der Herr, wir gehören zu dir, verlass uns nicht, dann erwarte ich zunächst genau das, dass Gott eingreift, dass er auf dieses Gebet hin antwortet, dass er seine Gnade zeigt. Aber die Antwort, die an dieser Stelle in der Bibel tatsächlich kommt, ist ziemlich erschreckend. Da heißt es: So spricht der Herr zu diesem Volk. Hierhin und dorthin zu laufen, so haben sie es geliebt. Sie haben ihre Füße nicht geschont. Der Herr aber hat keinen Gefallen an ihnen. Und wird an ihre Verschuldung denken und ihre Sünden heimsuchen. Und der Herr sprach zu mir, also zu Jeremia: Bitte nicht für dieses Volk, nicht um Wohlergehen. Denn wenn sie fasten, höre ich nicht auf ihr Flehen. Und wenn sie Brandopfer und Gaben darbringen, habe ich keinen Gefallen an ihnen. Mit dem Schwert und mit dem Hunger und mit der Pest vernichte ich sie. Was wir hier lesen, ist Gottes Wut. Es ist Gott, der einfach nicht mit ansehen kann, wie sich dieses Volk verhält. Der genug hat von all diesen schönen Reden. Ja, Gott wird das ja schon machen. Es ist Gott, der genug hat von Menschen, die kommen und ihn um Gnade bitten, nur um sich im nächsten Moment wieder in Schuld zu verstricken, in Sünde zu wälzen. Man könnte jetzt sagen, okay, es ist irgendwie Altes Testament. Das Alte Testament redet anders von Gott. Und wir haben ja das Neue Testament und da ist Jesus. Da offenbart sich Gott in seiner Gnade und seiner Liebe und all die schönen Dinge, die wir so gerne hören. Aber auch aus dem Neuen Testament stammt ja unser Wochenspruch für diese Woche. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Und der Satz geht dann weiter, auf dass ein jeder empfange nach dem, was er getan hat im Leib, es sei gut oder böse. Weder das Alte Testament ist nur Gericht, noch das Neue ist nur kuschelig und nett. Beide offenbaren denselben einzigen, einzig wahren und ja, den bedingungslos liebenden Gott. Ihr Lieben, ich habe diesen Gottesdienst mal so ein bisschen provokant überschrieben, weil ich eine Befürchtung habe, nämlich die Befürchtung, dass wir es uns in unserem Christsein mit unserem netten Kuschel-Evangelium manchmal zu bequem machen. Es stimmt, Gott liebt uns unendlich. Es stimmt, er vergibt. Es stimmt, seine Gnade währt ewig. Das ist die Wahrheit. Alles, was wir von ihm empfangen, ist Gnade. Aber diese Gnade verliert ihre Kraft, wenn es das Einzige ist, was wir von Gott hören wollen. Sie wird praktisch bedeutungslos, verliert ihre Tiefe. Und das ist genau da, wo ich heute einsteigen möchte, in diese Tiefe. Was wir nicht vergessen dürfen, ist nämlich, dass unser Gott, genauso wie er gnädig ist, ist er auch heilig. Er ist ein verzehrendes Feuer. Vollkommen gut, aber genauso vollkommen gerecht. Okay, ich würde das Ganze gerne so ein bisschen unterfüttern, was ich meine. Wenn ich die Bibel lese und etwas über Gott lerne, dann ist das immer Teil eines großen Ganzen. Dann gibt dieser neue Aspekt, den ich von Gott lerne, dem Ganzen noch eine Ergänzung, eine Tiefe. Auf der einen Seite ist Gott nicht nur nett und kuschelig. Ich musste dabei an dieses Narnia denken, wo Lucy sich so, wer den Film kennt, wird es vielleicht wissen, Lucy kuschelt sich so ein in den Löwen und das sieht irgendwie so schön aus. Und du denkst dir so, auch wenn Gott so ist. Aber er ist auch der Löwe. Auf der einen Seite ist Gott nicht nur kuschelig und auf der anderen Seite ist er auch nicht der, der willkürlich in Wut an uns entbrennt. Mir sind in der Vorbereitung drei Punkte wichtig geworden, die meiner Meinung nach so eine Art Teppich ausbreiten. So ein Teppich, auf dem Aussagen über Gericht und Heiligkeit genauso ihren Platz finden wie Aussagen über seine unendliche Gnade und Liebe. Der erste Punkt ist der, unser Gott ist ein Gott der Geschichte. Bei der Auswahl des Predigttextes wird ja einmal mehr deutlich, wie wichtig der Kontext ist für das Verständnis. Es ist problematisch, den Text bei dieser Bitte stehen zu lassen, Gott verlasst uns nicht. Weil uns das Glauben macht, dass Gott alles einfach mit einem Fingerschnippen in Ordnung bringt. Er bringt es in Ordnung, aber das Wie ist entscheidend. Und dann ist es auch genauso problematisch, bei dieser Gerichtsansage stehen zu bleiben, ich werde sie alle vernichten. Das ist nämlich nicht das Ende des Textes. Was ist also der Kontext? Der Kontext ist, und ich habe das Gefühl, ich erwähne das öfter in meinen Predigten, was aber daran liegt, dass ich diese Tatsache unendlich wichtig finde, der Kontext ist die Erwählung Israels durch Gott. Gott hat eine Geschichte mit seinem Volk, mit Israel. Und durch Israel hat er eine Geschichte mit uns Menschen. Er schreibt Geschichte mit uns Menschen. Und er greift ein in die Geschichte, um sich selbst zu offenbaren. Und Zentrum der Geschichte Gottes mit uns Menschen ist eben dieses erwählte Volk Israel. Gott erwählt sein Volk als sein Eigentum. Und das ist ein wesentlicher Teil des Plans, wie Gott diese Welt retten möchte. Ohne die Erwählung Israels gäbe uns nicht. Israels Erwählung und damit auch, wie sich Gott in der Geschichte offenbart, zeigt sich in besonderer Weise an einem Ereignis. Und es ist das Ereignis, auf das sich Jeremia und die Menschen seiner Zeit besonders gestützt haben. Das ist die Rettung aus Ägypten. Zu Jeremias Zeiten war das schon so, keine Ahnung, fast 1000 Jahre her. Aber in der Tradition des Volkes war das immer noch der Dreh- und Angelpunkt. Das ist das zentrale Heilsereignis. Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte. Das Volk Israel war in der Sklaverei. Gott hat sie befreit von den Ägyptern, führt sie durch das Tote Meer, teilt es und führt sie in das gelobte Land. Und das war die Grundlage für die Existenz des Volkes. Und das Volk hatte seinerseits die einfache Aufgabe, in dieser Existenz zu leben. Und das tun sie, indem sie dem Gott, der sie befreit hat, nachfolgen, ihn ehren, ihn lieben. Es zeigt sich dann im Lauf der Geschichte, dass diese Aufgabe alles andere als einfach ist. Israel scheitert und es scheitert immer und wieder. Und dann, da ist einfach zu viel Ablenkung, zu viel Anpassungsdrang, zu viel, wir wollen es eigentlich machen, wie alle anderen das auch machen. Die haben auch irgendwie nette Götter. Und dann bestimmen sie auch einen König, die anderen haben ja auch einen König, statt Gott König sein zu lassen. Sie laufen anderen Göttern nach, sie werden ungerecht, sie werden hartherzig. Und dann kommt es ja trotzdem immer wieder zu so Umkehrbewegungen. Deswegen sind ja die Propheten aufgetreten. Dann läuft irgendwas ganz schief. Da ist ein Feind, der das Volk bedroht. Da ist eine Hungersnot, eine Dürre. Und Israel merkt, dass sie Gott verlassen haben. Und dass sie sich wieder an ihn wenden müssen. Und dann bekennen sie ihre Sünden und dann wird es irgendwie wieder besser. Das ist so ein bisschen das Schema, wie das teilweise im Alten Testament läuft. Und das ist war eine Art Schema, das auch eine ganze Weile mehr oder weniger funktioniert hat. Aber Gott lässt sich in kein Schema pressen. Er ist kein Automat, wo ich die richtigen Knöpfe drücke und dann kommt am Ende das raus, was ich gerne hätte. Und das zeigt sich bei Jeremia. Es hat sich eine Trockenheit über das Land gelegt. Es gibt kein Wasser mehr und das Volk ruft Gott an, wie wir es eben gehört haben. Wir haben gesündigt, vergib uns. Das ist aber nicht das, wie Gott sich die Geschichte seines erwählten Volkes vorgestellt hat, indem Israel auf Gottes Erlösung und Befreiung antwortet mit einem Ja zu ihm, zu einer Beziehung mit ihm. Kommt die Geschichte erst zur Vollendung. Dieser Plan besteht immer noch. Die Schöpfung sehnt und wartet auf die Offenbarung der Söhne und Töchter Gottes. Gott wartet darauf, dass wir ganz Ja zu ihm sagen. Die Schöpfung wartet darauf, dass wir ganz Ja zu ihm sagen. Gott will seine Geschichte mit uns und durch uns schreiben. Und dabei folgt Gott keinem Schema. Die Leute in diesem Textabschnitt haben sich gedacht, wir müssen uns jetzt irgendwie ganz schnell wieder dieser Aufgabe zuwenden, die wir ursprünglich hatten. Wir machen ein paar Gottesdienste, wir machen ein paar ordnungsgemäße Opfer und ein bisschen verzweifeltes Beten und dann müsste sich das ja alles irgendwie wieder klären. Hat bisher ja auch funktioniert. Aber nichts klärt sich. Gott reagiert mit Wut. Es ist, als ob er sagen würde, Leute, habt ihr es eigentlich immer noch nicht verstanden? Die Opfer, die Gebote, ja, das war alles wichtig, aber es ging dabei um die richtige Herzenshaltung. Gott muss nicht durch ein Opfer besänftigt werden. Gott will, dass wir ihn lieben, in aller Freiheit. Er will eine Beziehung, kein Schema, kein Automatismus. Beziehung ist lebendig. Wir sollen uns aus Liebe zu ihm an ihn wenden. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Gott sucht unsere Herzen. Erster Punkt, Gott ist ein Gott der Geschichte mit uns und durch uns. Zweitens, Gott sucht unsere Herzen. Und darin ist er leidenschaftlich, kompromisslos. Er gibt sich nicht mit halben Sachen zufrieden. Ihr Lieben, wir leben in einer Welt, in der vor allem das zählt, was sich nach außen hin zeigt. Ich rede jetzt nicht nur von Auftritten so in den sozialen Medien wo ich in meinem Instagram-Profil irgendwie das schicke Bild zeigen muss und nur ich allein weiß, dass ich die Kamera so ausgerichtet habe, dass man die Unordnung in meiner Wohnung nicht sieht. Menschen zu täuschen oder nicht die ganze Wahrheit zu erzählen oder eine fröhliche Maske aufzusetzen, wenn es mir eigentlich dreckig geht, das ist inzwischen auch völlig normal geworden. Aber Gott ist derjenige, der durch das hindurch sieht, der da auch durchsieht, wenn wir selber da nicht durchsehen können. Das, was vor dem Richterstuhl Christi offenbar wird, ist genau das. Eines Tages, wenn wir vor ihm stehen, werden alle Masken fallen und jetzt nicht nur die physischen Masken, sondern da wird jede Täuschung, jede Selbsttäuschung versagen. Und im Moment ist das wie so Dreck auf unseren Herzen. Und dieser Dreck hat in seiner Gegenwart keinen Bestand, weil er zu heilig ist, zu gerecht. Gott ist eifersüchtig, ein verzehrendes Feuer. Er ist zu heilig und zu gut, als dass er es so lassen könnte, wie es ist. Im Hebräerbrief heißt es über Gottes Wort, dass es lebendig ist, wirksam, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es scheidet Seele und Geist, ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Das kann ziemlich erschrecken. Aber in seiner Wahrheit, in seinem Licht und in seiner Gegenwart hat einfach nur das Bestand, was sein Wesen wirklich widerspiegelt. Und das ist nicht, um es uns schwer zu machen, sondern damit wir wirklich frei werden, damit wir unsere wahre Bestimmung leben, damit wir diese Aufgabe, die damals Israel schon bekommen hat, erfüllen. Auf Grundlage seiner Rettung leben wir im gelobten Land. Das ist unsere Aufgabe. Und darin lieben wir ihn. Und das bietet er uns an, das zu leben. Jeden Tag, jede Minute des Tages. Und manchmal stelle ich mir das so vor, als ob sein Geist wie so unser Herz umringt und mal hier anklopft und mal da anklopft und bittet: Lass mich rein. Lass mich dich da heilen. Lass mich für dich da sein. Er sucht uns. Er sucht uns, weil nur die Verbindung mit ihm uns vollkommen frei macht. Ihr Lieben, unser Gott ist ein Gott der Geschichte. Er sucht unsere Herzen. Und drittens, er ist ein Gott, der um uns ringt. Wenn ihr den Text, den Predigtext noch so ungefähr im Ohr habt, Gott reagiert auf die Bitten seines Volkes mit Wut. Aber der Text ist da noch nicht zu Ende. Wenn man das so liest, ist das erstmal erschreckend. Jeremia darf nicht mal Fürbitte halten für das Volk. Es soll vernichtet werden, aber es ist eben nicht die blinde Wut, die alles in ihrer Nähe zerstört wie so eine Hulk und einfach drauf, sondern es ist so viel mehr als das. Es geht viel tiefer, es ist Verzweiflung von Gott selbst. Es ist Trauer um sein Volk, um die Menschen, um die er so sehr ringt. Gott zeigt uns seine Gefühle, er zeigt uns, was wir ihm bedeuten. Und so oft verschließen wir uns davor und meinen ein paar Gottesdienstbesuche und ein paar gute Taten und dann wird das irgendwie schon. Aber Gott sagt in diesem Text auch: Tag und Nacht zerfließen meine Augen vor Tränen und dürfen nicht ruhen, weil mein Volk so zerschlagen ist, so verwundet. Gottes Herz bricht, weil er sieht, dass wir uns von ihm abwenden, dass wir unser Herz vor ihm verschließen, wo der Weg zur Freiheit direkt vor ihm ist. Und darunter leiden wir. Das Volk hatte sein Herz an irgendwelche Götzen gekettet und merkt kaum noch, wie es selbst darunter leidet. Gottes Herz bricht darüber, wenn er sieht, wie schwer wir es uns dadurch machen. Und Leute, ein Wort zu diesen Corona-Zeiten. Letztens in der Diskussionsrunde hatte ein Pastor mich auf einen Gedanken gebracht. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber nur mal angenommen, dass das, was wir gerade leben, wie so eine Dürre ist zu Zeiten Jeremias. Eine Art Gericht Gottes, jetzt gerade über uns. Ich sage nicht, dass das so ist, ich bin mir da ehrlich gesagt nicht ganz sicher, aber vor allem bin ich mir da nicht sicher, weil ich überzeugt bin, dass das Virus nicht von Gott kommt. Aber mal angenommen, er gebraucht das als ein Gericht über uns. Dann umso mehr geht es ihm um unser Herz. Und dann gibt es keinen Verhaltenskatalog. Dann gibt es nicht, das eine ist nur richtig und das andere ist nur falsch, weil jeder von uns selbst vor Gott steht. Jeder einzelne von uns, auch wir als Gemeinde. Und dann müssen wir vor ihm die Entscheidung treffen, impfen oder nicht, 3G oder nicht oder was auch immer. Jeder von uns trifft die Entscheidung vor ihm. Und das ist in Ordnung. Er kennt unsere Herzen und er lässt sich nicht täuschen. Und wenn jemand mit der Situation anders umgeht, als ich das tun würde, dann ist das nicht mein Problem, weil mein Herz vor Gott steht. Und da lasse ich ihn wirken. Und durch ihn können wir das auch aushalten, wenn es dann zu unterschiedlichen Ansichten kommt. Er ringt um unser Herz. Ihr Lieben, wo immer ihr jetzt gerade so im Leben steht, vielleicht ist einfach jetzt gerade der normale Alltag und der normale Alltag hat ja irgendwie auch schon genug Herausforderungen. Vielleicht bist du aber tatsächlich auch gerade wie in so einer Trockenzeit. Vielleicht ist das auch nicht nur gerade so, sondern auch schon eine ganze Weile. Vielleicht merkst du, dass da irgendwas ist, was dir fehlt, aber irgendwie kannst du nicht genau sagen, was das ist. Er sieht es. Gott sieht es. Und sein Herz bricht für dich. Du bist ihm wichtig, nicht ob du irgendwie schön brav in den Gottesdienst gehst. Nicht, ob du auch immer mal wieder ein bisschen Geld in die Kollekte wirfst oder nett zum Nachbarn bist. Es geht ihm um dich, er ringt um dich, um dein Herz, um deine Zuneigung. Er wünscht sich, dass du dich ganz entfalten kannst in seiner Gegenwart. Ihr Lieben, ich komme zum Schluss. Gott ist kein Gnadenautomat. Ich kann nicht die richtigen Worte irgendwo reinwerfen und dann kommt unten was Nettes raus. Gott folgt keinem Schema. Manchmal reagiert Gott ganz anders, als ich es erwarten würde. Und manchmal gefällt mir das nicht, wie er reagiert. Aber wie seine Antwort auch immer aussieht, es geht ihm immer darum, dass wir heil werden in seiner Gegenwart. Gott ist ein Gott der Geschichte. Und diese Geschichte spitzt sich daran zu, dass er das, was er mit seinem Volk Israel begonnen hat, vollendet. Durch seinen Sohn, Jesus Christus. Diese Geschichte zeigt, dass sein Herz für uns brennt, leidenschaftlich. So viele Menschen wenden sich von ihm ab oder werden halbherzig oder hartherzig und beschuldigen Gott, beschimpfen ihn, aber seine Liebe steht, selbst dann. Und selbst dann gibt er alles für dein Leben. Und ich wünsche uns, dass wir uns diesem Gott nicht verschließen, der so leidenschaftlich liebt, wie er es tut. Ich wünsche uns, dass wir ihm vertrauen, dass er es gut macht, auf seine Weise. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.